Willkommen zur Bethel-Predigt der Woche. Wir hoffen, ihr genießt die Predigt von Benning Liebscher mit dem Titel Der Ruf in den inneren Raum. Wenn ihr eure Bibeln habt, dann bitte schlagt sie auf zu Matthäus Kapitel 6, lasst euren Finger dort und dann geht's zum 2. Könige Kapitel 9. Matthäus Kapitel 6, 2. Könige Kapitel 9. Lass mich hier 2. Könige 9 vorbereiten. Elias, während er lebte, war wirklich im Krieg gegen Isabel, die verheiratet war mit Ahab, dem König Israels, und sie regierte das Land in Israel und Juda, und sie war in der Herrschaft dessen. Und es war eine wirklich dunkle Zeit in der Geschichte Israels. Und da war sexuelle Unreinheit, die haben die Propheten getötet. Und es war eine wirklich dunkle Zeit in der Geschichte. Und als Elias in den Himmel genommen wird, dann salbt er seinen Nachfolger mit dem Namen Elisa, der die Schule der Propheten angefangen hat, so eine Ministry School von einer Gruppe von Propheten, die er geleitet hat. Und er salbt Jehu, der ein Kapitän in der Armee war, als König von Israel. Also als Elias geht, lässt er Elisa und Jehu zurück. Und wir sehen Jehu in dieser Geschichte in Ramoth in Gilead. Das ist eine Stadt der Zuflucht. Und er ist dort und macht nicht sehr viel, aber er ist da mit anderen Leuten. Und Isabel, obwohl Ahab nicht mehr im Bild ist, Isabel regiert noch immer das Land und lebt in einer Stadt, die heißt Jezreel. Und da war ein König von Israel und ein König von Juda. Und beide sind böse Könige, keine gerechten Könige. Und Isabel regiert immer noch. Also das ist der Hintergrund. Also Elisa, Jehu, Isabel, Jezreel, Ramoth und Gilead. Wir gehen zum Kapitel 9. Und das ist auf meinem Herzen, was in mein Herz bewegt neulich. Und der Prophet Elisa rief einen der Söhne der Propheten und sagte zu ihm, gürte deine Hüften und nimm diesen Ölkrug in deine Hand und geh nach Ramoth in Gilead. Und wenn du dahin gekommen bist, dann sieh dich dort nach Jehu um, des Sohnes Josaphats und des Sohnes Nimschis. Zu dem geh hin und lass ihn aus der Mitte seiner Brüder aufstehen und geh in diese innere Kammer hinein. Und darüber werden wir sprechen, diese innere Kammer. Und nimm den Krug mit Öl und gieß es auf seinem Haut aus und sage, so spricht der Herr, ich habe dich hiermit zum König über Israel gesalbt. Dann öffne die Tür und fliehe und warte nicht. Da ging der Diener des Propheten nach Ramoth in Gilead. Und als er hinkam, siehe, da sah die Obersten des Herrn Heeres beisammen. Und er sagte, ich habe ein Wort an dich, Oberster. Er ging in dieses Haus und hat das Öl ausgegossen auf sein Haut und sagte, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König über das Volk des Herrn gesalbt, über Israel. Du sollst das Haus Ahabs deines Herrn erschlagen, aller Knechte des Herrn von der Hand Isabels. Ja, das ganze Haus Ahabs soll umkommen und ich werde von Ahab alles ausrotten, was männlich ist, den Unmündigen und Mündigen. Und ich werde das Haus Ahabs machen, wie das Haus Jerobams und so weiter. Isabel, ich weiß nicht, warum wir versuchen, das manchmal zu lesen, Isabel aber soll die Hunde fressen auf dem Feld von Jezreel. Und da wird niemand sein, der sie bekriegt. Und er öffnete die Tür und floh. Und so ging es weiter. Jehu kam aus dieser Begegnung mit dem Propheten und der hat sich mit seinen Männern getroffen und hat angefangen, eine Verschwörung zu gründen gegen Isabel, und die Könige von Israel und Juda kommen heraus und sie töten beide von ihnen. Isabel stürzt aus dem Fenster und stirbt und Jehu ist König von Israel. Also das ist das Ende der Geschichte. Matthäus 6,6 sagt, Jesus sagt da, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und wenn du deine Tür beschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Aber du, wenn du betest, eine Übersetzung sagt, geh in diesen inneren Raum und schließe die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Also der Staat Israels war in einer dunklen Zeit, wie ich das gesagt habe. Es war Sittenlosigkeit in der Nation, Gewalt, sie haben die Propheten getötet. Da war Ungerechtigkeit, die geregiert hat. Es war dunkel, es war hoffnungslos, entmutigend, depressiv. Aber diese Geschichte sollte sich verändern. Gott war dabei, das eine Kapitel zu schließen und ein neues Kapitel zu öffnen und die Atmosphäre einer ganzen Nation zu verändern. Und er war davor, das Spiel zu verändern. Und der erste Schritt, um diese Atmosphäre zu verändern in der Nation Israels, der erste Schritt, das Spiel zu verändern, war es, jemanden zu berufen, einen Mann namens Jehu. Einer der Dinge, die wir wirklich verstehen müssen, ist, dass wenn auch immer Gott sich entscheidet, in einer Stadt, in einer Nation, einem Bereich sich zu bewegen, dass er damit beginnt, Menschen zu berufen. Denn Gott salbt nicht Gebäude, er salbt nicht Methoden, er salbt nicht Strukturen, er salbt Menschen. Die Salbung Gottes liegt auf Menschen. Ian Bounds, einer meiner Lieblingsautoren, einer der Lieblingsautoren über Gebet, egal wo. Er schreibt, dass im späten 18., frühen 19. Jahrhundert, schreibt er, Mann, Frau oder Mann, was die Kirche braucht heute, ist nicht noch weitere Maschinerien oder Methoden, sondern Menschen, die der Heilige Geist benutzen kann, Menschen des Gebetes, Menschen mächtig im Gebet. Der Heilige Geist fließt nicht durch Methoden, sondern durch Menschen. Er kommt nicht auf Maschinerie, sondern auf Menschen. Menschen sind Gottes Methode. Die Gemeinde sucht nach besseren Methoden und Gott sucht nach besseren Menschen. Was auch immer Gott vorhat, sich zu bewegen, und das glaube ich mit all meinem Herzen in Amerika, in unseren Städten, ich glaube, dass das Spiel dabei ist, sich zu verändern. Und ich glaube, dass, was auch immer wir sehen mit unseren Augen, der Herr wird etwas freisetzen, was die Atmosphäre verändert und die Ungerechtigkeit wegnimmt und richtig mit Rechtigkeit ersetzt. Aber wenn er sich beginnt, in diese Richtung zu bewegen und er wird die Geschichte auf diesem Level zu verändern, dann beginnt er damit, Einzelne zu berufen und Einzelne zu salben. Als Gott das Herz von Ninive verändern wollte, hat er zuerst Jona berufen. Das ist, wie er funktioniert. Und wenn er sie beruft, dann verlangt er von ihnen, dass sie sich absondern. Das ist die Geschichte. Gott wollte Jehu berufen und er sendet den Propheten, sich mit Jehu zu treffen, der in Ramoth in Gilead, in dieser Stadt der Zuflucht war. Aber was erfordert war für Jehu, um zu empfangen, was Gott freisetzen wollte zu ihm, war, dass er sich absonderte zu einer inneren Kammer. 1999 war ich 23 Jahre alt. Ich war Mitarbeiter hier schon seit 4 Jahren und war ein Jugendpastor seit 2 Jahren. Ich war 21, als ich diese Jugendgruppe übernommen habe. Und wenn ich jetzt heute zurückschaue, dann denke ich, es ist unglaublich, dass mir irgendjemand irgendetwas anvertrauen würde mit 21. Aber irgendwie hat Will das getan. Ich war 21 und denke jetzt, ich würde meine Tochter niemals einem 21-Jährigen geben, um sie ins Ausland mitzunehmen oder irgendwohin mitzunehmen. Aber 1999 war ich 23 und Lou Engel kam zum ersten Mal. Und er kam an einem Sonntagabend und ich habe über ihn gehört vorher und sie haben gesagt, Lou ist ein geistlicher Drill Sergeant, der so viel gebetet hat, dass er seine Stimme verloren hat. Das ist, was wir gehört haben über ihn. Also ich bin 23. Ich denke, das wird sicher cool. Und wir wurden zu diesem Konzept der Erweckung vorgestellt. Bill und Benny waren schon ein paar Jahre hier. Und ich hatte meine Augen offen zu diesem Ausgießung des Heiligen Geistes, dass Städte errettet werden, Nationen errettet und so weiter, was ich früher nie gehört hatte. Und ich wurde mir dessen bewusst. Also Luke kam an einem Sonntagabend und er hat eine Botschaft gesprochen über Fürbitter für Erweckung, wo du dich selbst in Fürbitte für Erweckung hingibst. Und er hat angefangen, Leute zu benennen, wie zum Beispiel Frank Bartelmann, der 1904, 2 Jahre vor Azusa Street in Pasadena, L.A., hat Fürbitte geleistet für 2 Jahre und dieser Geist des Gebetes, der auf Frank Bartelmann kam. Und er hat angefangen zu sprechen. Ich bin da drüben gesessen und während er gesprochen hat, Lou Engel, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich hatte das Gefühl, dass ich explodiere. Da war dieses Feuer in mir, das ich spüren konnte. Und ich habe wörtlich das Gefühl gehabt, ich werde explodieren, während er spricht. Ich weiß nicht, ob er das schon mal erlebt hat, dass etwas in dir anfängt, sich zu bewegen. Und er hat einen Altarruf gegeben für die, die Fürbitter in Erweckung sein wollten. Und ich bin nach vorne gerannt zum Altar und war nach ganz vorne. Und hunderte von anderen Leuten folgten. Und ich habe mich hier auf die Treppen gelegt und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber der Herr hat mich berufen. Der Herr hat mich gerufen. Und er hat dieses Ding in mich hineingelegt und hat mich berufen an diesen inneren Ort des Gebets, mich gerufen, mich selbst hinzugeben an diesen inneren Ort des Gebetes. Und eines, was ich realisiere, je älter ich werde, ist, das Problem in unserem Leben ist nicht der Ruf. Als ich aufgewachsen bin, die Leute in meiner Position, die hinter dem Podium standen, ich will das nicht runterspielen, aber die haben Aussagen gesagt, wie ich habe meine Berufung empfangen oder das ist, als ich berufen wurde oder das ist, als ich wusste, ich wurde berufen. Und der Kontext war, ich wusste, dass ich hier berufen wurde, im Dienst zu sein, hinter dem Podium zu stehen. Und da war diese Art von Ruf, der zu ihm kam. Und je mehr und mehr realisiere ich, dass die Berufung nicht das Problem ist. Jeder ist berufen. Jeder Einzelne von euch ist berufen, die Welt zu verändern. Jeder Einzelne ist berufen, zu leiten, in welchem Bereich auch immer, und die Gegenwart Gottes zu tragen und Teil eines Teams zu sein, das die Welt verändert. Vielleicht nicht auf einem nationalen Level, aber jeder ist dazu berufen, ein Teil eines nationalen Teams zu sein, das die Welt verändert. Das ist das Mandat auf deinem Leben. Als Jesus sagte, mach zu Jüngern die Nationen, da sprach er nicht zu ein paar Auserwählten, Einzelnen. Er hat nicht gesagt, jüngere Nationen, das ist für ein paar Einzelne von euch, die ich berufe. Wir haben die Berufung empfangen und jetzt müssen wir die Nationen bejüngern. Als er das gesagt hat, hat er zu jedem gesprochen. Was dich trennt, ist nicht deine Berufung, sondern deine Reaktion auf den Beruf, der dich trennt. Was dich trennt, ist das Ja. Elias sagte dem Propheten, geh, finde Jehu in Ramat Gilead und ich werde zu ihm sprechen und er werde eine Begegnung haben mit mir und ich werde ihn schicken, um diese Atmosphäre der Nation zu verändern. Aber was erfordert war von Jehu, war, dass er musste sich absondern in diese innere Kammer. Er musste aufstehen und sich absondern an diese innere Kammer. Das war die Anforderung. Das Problem ist nicht die Berufung auf Jehus Leben, sondern sich abzusondern als Anforderung, um diese Berufung zu erhalten. Ich habe das vorher schon genannt, aber in meinen 20ern war dieser Vers, hat mich wirklich genervt. Jesus hat es zweimal gesagt, viele sind berufen, aber nur einige erwählt. Und ich bin in meinen 20ern leidenschaftlich, möchte die Welt verändern, möchte Gott nachfolgen und ich habe diesen Vers gelesen und gesagt, ich verstehe diesen Vers nicht, aber der macht mich verrückt. Warum sind viele berufen, aber wenige erwählt? Ich habe gebetet und habe gesagt, Herr, ich möchte nicht in der berufenen Kategorie sein, sondern in der erwählten. Ich möchte berufen sein und erwählt sein, aber ich weiß nicht, wie ich von berufen zu erwählt komme und ich habe mich wirklich darüber geärgert. Und dann habe ich diesen Vers im Kontext gelesen. In Matthäus 22 spricht Jesus über die Geschichte eines Königs. Und der König schickt eine Einladung heraus, zu der Hochzeit seines Sohnes zu kommen. Und die erste Welle der Menschen lehnen diese Einladung ab und die haben alle Entschuldigungen, warum sie nicht kommen können. Und dann kommt die zweite Einladung, die herausgeht. Und die zweite Einladung, da haben sie auch Entschuldigungen, warum sie nicht können. Und letztlich bei der dritten Einladung kommen sie. Und er endet diese Geschichte damit, dass er sagt, viele sind berufen, aber wenige erwählt. Eine der Dinge, die ich hasse im Leben, mit einer Leidenschaft hasse, ist umziehen, physisch umziehen. Ich hasse umziehen. Ich habe das vor einem Jahr gemacht. Als ich in Reading gelebt habe, haben wir in einem Haus seit 14 Jahren gelebt, weil ich nicht umziehen wollte. Ich hasse diesen kompletten Prozess. Ich hasse packen, darüber nachdenken, das Einpacken, den Umzugswagen holen. Ich hasse es, Möbel durch eine Tür hindurch zu tragen und du schlägst dir die Hand an die ganze Zeit und es ist im Sommer und es hat 45 Grad. Ich hasse Auspacken. Ich hasse das ganze Ding. Mit einer tiefen Leidenschaft. Aber was ich mehr noch hasse als Umzugen, ist es, anderen Menschen zu helfen, umzuziehen. Ich hasse das noch mehr. Noch mehr. Und es ist immer wie Leute, die fragen dich, dass du einen ganzen Samstag aufgibst, in der Mitte von Juli, wo es 45 Grad draußen, kannst du zu meinem Haus kommen, Möbel durch Türen schleppen, einpacken und den ganzen Tag für mich arbeiten. Und was ich dir als Dankeschön gebe, sind ein paar Stücke Pizza. Das ist, was sie fragen. Und dann hasse ich das, wenn die das auf Facebook machen, diese Einladungen. Und die haben diese Umzugsgruppen und die sagen, die haben eine Umzugsparty am Samstag, wenn du kommen willst, als würde das irgendeinem was vormachen. Eine Party? Ja! Of course, natürlich will ich kommen. Aber das Problem ist, und darüber sprechen wir, in Amerika, wenn du von einem anderen Land bist, vielleicht ist es bei euch auch, aber in Amerika, der wahre Test einer Freundschaft ist, ob du oder ob nicht du kommst und jemandem hilfst, umzuziehen. Wenn du nicht sicher bist, ob diese Person wirklich ein Freund ist, dann sag ihm, dass du umziehst am Samstag, und wenn sie kommen, dann sind sie ein Freund, und wenn nicht, dann haben sie gelogen und haben das die ganze Zeit, haben die dir was vorgemacht. Sind nicht wahre Freunde. Das ist wirklich der entscheidende Punkt von Freunden. Also, wenn Leute umziehen und sie kommen und fragen mich, hey, hilfst du mir umziehen am Samstag? Ich weiß, dass ich festgefahren bin, denn wenn ich nicht komme, dann wirst du feststellen, dass ich nicht wirklich dein Freund bin. Und alles in mir will aber eigentlich nicht kommen. Gabe kam eines Tages zu mir und wir standen da zusammen und Gabe sagte, hey, könnt ihr mir helfen, umziehen am Samstag? Und jeder von uns sofort hat kein Augenkontakt mit Gabe und wir haben irgendwie versucht, einen Grund zu finden, warum ich nicht kommen kann. Ich weiß, es gibt irgendetwas, was ich tun muss. Und einer der Leute sagt, ich hebe die Hand und sagt, ich helfe dir umziehen, Gabe. Und Gabe sagt, dann erwähle ich dich. Im Königreich, so funktioniert es. Das Problem ist nicht die Berufung. Der Grund, warum viele berufen und wenige erwählt sind, ist, es gibt nur wenige, die ihre Hand halt hochheben. Gott kommt und sagt, du bist berufen, Nationen zu bejüngern, Erweckung zu leiten, dich selbst komplett hinzugeben für die Herrlichkeit des Gottes auf der Erde. Das ist das Mandat auf deinem Leben. Das, was dich davon trennt, ist nicht die Berufung, sondern die Hand hochzuhalten. Jesus kommt in einen Ort wie hier und er sagt, wer möchte Leiter sein in Erweckung? Wer gibt sich ganz hin, dass meine Herrlichkeit die Erde füllt? Wer will diejenigen sein, die Nationen bejüngert? Und viele von uns, wir haben Entschuldigungen irgendwo, wir wissen nicht, aber irgendeiner wird da sein und hebt die Hand und sagt, ich werde das tun, Jesus. Und Jesus sagt, dann wähle ich dich. Die Art und Weise, wie du erwählt wirst im Königreich, ist, dass du die Hand hältst. Das ist, was an die Anforderung, die da ist. Der Herr hat eine Salbung und eine Botschaft und Autorität für dich. Und die Art, wie du das bekommst, ist, indem du die Hand hältst. Dich selbst absonderst. Und was er anfordert von dir, ist, dass du dich selbst absonderst. Dass du reagierst. Du möchtest in der erwählten Kategorie sein. Du kommst in diese erwählte Kategorie hinein, indem du das die Hand hochhebst. Ich las über Catherine Kuhlman und ich habe ihre Biografie gelesen und sie hat diese Aussage gesagt. Sie hat gesagt, ich glaube, ich bin Gottes dritte Wahl. Das war sehr fremd für mich und ich habe das nicht verstanden, als sie das sagte. Aber sie hat gesagt, dass zwei Männer, die der Herr vor ihr erwählt hatte, haben nicht reagiert. Also was Catherine Kuhlman absonderte, war, dass sie ihre Hand gehoben hat und gesagt hat, ich werde das tun. Das ist, was dich absondert. Was der Herr als Anforderung hat, und ich glaube das schon seit 20 Jahren jedes Jahr, aber ich glaube, dass jetzt in diesem Moment das Spiel sich verändern wird in Amerika. Und ich glaube, dass der Herr Dinge vorbereitet. Und wenn du diese Geschichte liest, ich möchte nicht total hineingehen, aber der Herr hat Dinge vorbereitet in Israel, die ihnen nicht mal bewusst waren. Jehu, der in Gilead saß, hatte keine Ahnung, dass er den König von Israel und Juda zusammenbringt zu Jezebel und an diesen einen Ort bringt. Das ist, was wir geistliches T-Ball nennen. Also es gibt einige Dinge, die sind so einfach, weil Gott es vorbereitet hat. Ich weiß nicht, ob ihr T-Ball schon mal angeschaut habt. Gabe kennt das, denn seine Kinder spielen das. T-Ball ist eine der brutalsten Sportarten, die anzusehen in der Welt. Ja, einige eurer Kinder spielen T-Ball. Das ist wie und täglich grüßt das Murmeltier. Es ist echt schmerzhaft. Aber wenn ihr T-Ball spielt, das ist, wie es funktioniert. Das Kind kommt und macht einen Schlag mit dem Schläger und verpasst den Ball und der Coach schaut zu und guckt, wo der Schlag ist und dann passt er diese Höhe des Stabes, auf dem der Ball steckt, passt er an, genau auf die Höhe, wo der Schlag ist. Also je nachdem, wie hoch oder tief. Und da setzt er den Ball drauf. Also es, einfacher geht es eigentlich nicht. Und das ist, was passierte in Israel. Gott, ihr müsst die Geschichte nochmal lesen, aber der König von Juda, der König von Israel, kommt, um den König von Israel zu besuchen. Und Jezebel ist da und Gott hat es alles zusammengebracht und sagt, hey, hier musst du schlagen, das wird sehr einfach sein. Aber es erfordert ein Ja. Und ich glaube, dass der Herr Dinge vorbereitet in Städten und Nationen. Aber was erforderlich ist von uns, ist die Reaktion, uns selbst abzusondern. Matthäus 6 hat Jesus gesagt, geh in diesen inneren Ort, diesen verborgenen Ort des Gebetes, wo der Herr etwas freisetzen wird für dich. Ich liebe Gemeinschaftstreffen. Diesen Sommer werden wir 3 Konferenzen haben innerhalb der USA. Wir werden eine Gemeinde anfangen. Wir werden gemeinschaftliche Treffen haben. Und ich liebe das. Und da passiert etwas in diesen Gemeinschaftstreffen, das du nicht an anderen Orten bekommst. Aber es gibt eine Salbung. Es ist etwas, wird etwas gefunden im verborgenen Ort, das du nirgends sonst finden kannst. Der Herr hat es verfügbar gemacht, nirgends sonst. Der Herr hat es reserviert für die, die sich selbst absondern an diesen verborgenen inneren Ort. Du kannst es nirgends anders finden. Ich glaube, es gibt eine Salbung für Städte, das gefunden wird in diesem verborgenen Ort. Das ist eine lustige Geschichte für euch. Es gibt eine sehr seltene und bedrohte Fledermaus, also eine Art Tier, nicht eine Fledermaus. Eine bedrohte Fledermaus und die wird genannt Seychellen Pteropus Seychellensis. Und diese Fledermaus wird auf einer Inselkette gefunden, die genannt wird Seychelleninseln im Indischen Ozean. Auf einer einzelnen Insel, die genannt wird Silhouetteninsel, also auf dieser, von dieser ganzen Inselkette auf einer Insel, die Silhouetteninsel genannt wird. Das ist der einzigste Ort, an dem du diese Fledermaus findest auf der ganzen Welt. Und aus welchem Grund auch immer hast du eine Leidenschaft, diese Fledermaus zu sehen. Aus welchem Grund auch immer, du hast dieses tiefe, brennende Bedürfnis, diese Fledermaus zu sehen, mit allem in mir. Wenn du dieses Bedürfnis hast, du kannst überall auf die Welt, auf der Welt gehen. Du kannst suchen in Amerika, in Kanada, in Südamerika, in, durch Europa, Afrika, Australien, Neuseeland. Du wirst diese Fledermaus nicht finden. So wie sehr du auch suchst, wie sehr du das auch finden möchtest, du wirst sie nicht finden. Denn diese Fledermaus wird nur an einem Ort gefunden. Seychellen, Silhouetteninseln auf den Seychellen und nur an diesem einen Ort.
Silhouette Island.
Silhouetteninsel. Es gibt eine Salbung, die Gott freisetzt für dich und die wird nur gefunden an diesem einen Ort. Ich kann dir sagen, du kannst von Konferenz zu Konferenz zu gehen, von Gemeinschaftstreffen zu Gemeinschaftstreffen, Treffen zu jeder Konferenz, zu jedem Treffen. Du wirst diese Salbung nicht finden. Sie wird, ist an einem Ort zu finden, an dem verborgenen Ort. Es ist an diesem inneren Raum des Gebetes, da, wo Gott dich, wo Gott etwas freisetzen will, diese Salbung auf dein Leben, wo Gott zu dir reden möchte. Ich glaube, dass der Herr uns bewegt. Er ruft uns und bewegt uns an diesen inneren Ort des Gebetes, denn er hat vor, Ninive zu besuchen. Denn er möchte das Spiel verändern in den Nationen. Aber du musst dich absondern an diesem inneren Ort des Gebetes. Ich kann euch eine Liste geben. Es gibt 30 Dinge, die du findest in diesen Gebeten. Aber ich möchte ein paar Dinge sagen. Einer der Schlüsseldinge, die du finden wirst in diesem inneren Ort des Gebetes, ist Gott und eine Salbung seiner Gegenwart. Jehu hat sich selbst abgesondert von diesem inneren Raum. Und das Erste, was passierte, war, dass Öl ausgegossen wurde auf ihm. Das hört sich vielleicht sehr, sehr einfach an. Und ich bin hier auch, um einfach zu sein heute Abend. Viele Leute sagen, ich habe große Probleme, Gott zu finden. Und ich sage, Gott ist nicht schwer zu finden. In Matthäus 6 sagt er uns, wo er ist. Wenn du betest, geh an diesen verborgenen Ort, denn dein Vater, der im Verborgenen ist, ist dort. Wenn du Gott finden möchtest, weißt du, wo er ist? Er ist im Verborgenen, dem inneren Raum. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber als Lou kam und ich hier auf diesen Treppen lag, ich habe nicht voll realisiert, dass der Herr mich berufen hat an diesem Tag. Er hat mich berufen und er hat mich gefragt, willst du dich absondern? Willst du gehen an diesen inneren Ort? Denn es ist an diesem inneren Ort, wo ich etwas für dich habe. Und nochmal, ich hatte nicht Worte für das alles. Ich habe einfach nur meine Hand nach oben gehalten. Aber ich habe angefangen, ins Gebetshaus zu gehen. Bethel war viel, viel kleiner. Aus welchem Grund auch immer, als Bill kam, sind sehr, sehr viele Menschen gegangen. Wir waren da an diesen Tagen. Also es war sehr viel kleiner. Und Ich bin morgens aufgestanden um 5 Uhr morgens und bin ins Gebetshaus gegangen. Niemand war da. Jetzt sind Leute da 24 Stunden lang, weil es so viele Leute sind, aber keiner war da. Und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber im Gebetshaus haben wir diese zwei Doppeltüren. Also du gehst durch die Doppeltüren, dann durch den Flur und durch nochmal Doppeltüren und du bist im Gebetsraum. Und ich bin aufgestanden 5 Uhr morgens, habe die Türen geöffnet, durch den Flur gelaufen, habe die zweite Tür geöffnet und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich bin durch die Tür getreten und habe sofort angefangen zu weinen, denn ich bin in Gottes Gegenwart hineingetreten. Er ist überall, er ist mit uns, aber irgendwie hat er dort auf mich gewartet und ich wusste es. Ich bin wörtlich hineingetreten und ich wusste, Gott ist hier. Gott ist hier und er wartet auf mich. Und ich bin hineingetreten in seine Gegenwart und ich habe Begegnungen gehabt da. Und es ging mir gut. Ich bin physisch durch die Türen durchgetreten und ich bin seiner Gegenwart begegnet. Eine der wichtigsten Dinge, die du finden wirst an diesem inneren Raum, ist Gott selbst und eine Salbung, die er ausgießt auf dein Leben. Das ist, was du brauchst, wenn du Nationen verändern willst und Städte errettet. Es ist die Salbung des Heiligen Geistes, die auf dein Leben geschmiert ist, die gefunden wird. Nochmal, du wirst großartige Dinge in Gemeinschaftstreffen bekommen, aber das wird gefunden am verborgenen Ort, in diesem inneren Ort des Gebetes. Er setzt eine Salbung frei und eine Autorität auf dein Leben. Und es ist in dieser Zeit seiner Gegenwart, wo er anfängt, Dinge anzupassen, diese Höhle. David wurde nicht vorbereitet im Schloss. Davids eigentlicher Ruf, König zu sein, ist nicht, wo er vorbereitet wurde. Wir wissen das alle, aber David wurde vorbereitet im Feld, alleine mit dem Herrn. Es war dort, wo Dinge abgestimmt wurden, wo er eingestellt wurde, wo sein Leben angepasst wurde, darauf, was wirklich zählt, motiviert zu sein durch Liebe. Und es war in diesem Feld von Gebet, dass er vorbereitet wurde. Auch viele andere Dinge, indem er den König diente, in der Hölle, in Gemeinschaft, Höhle, in der Gemeinschaft und so weiter. Aber es war in diesem Feld des Gebetes, dass Davids Leben vorbereitet wurde, darauf, wozu er gesalbt wurde, wozu er berufen wurde. Ian Bounds sagt noch etwas weiteres, dass Gottes Männer und Frauen im Verborgenen zubereitet werden. Er wird dein Leben nicht zubereiten auf einer Bühne, sondern im Geheimen, unter der Oberfläche, im Versteckten. Es ist in Jesaja, wo er sagt, ich habe dich verborgen in meiner Hand, bis du zu einem polierten Pfeil geworden bist. In diesem verborgenen Ort, diesem inneren Raum des Gebetes, wo der Herr anfängt, dein Leben vorzubereiten, dich zu salben, dass er dich senden kann wie ein polierter Pfeil. Er wird dein Leben nicht zubereiten auf der Bühne, sondern im Versteckten, Verborgenen. Und wir begegnen ihm in diesem versteckten Raum, die Gegenwart Gottes und die Salbung, die ausgegossen wird. Das Zweite, was er in dieser Geschichte offenbart, ist, er beginnt, dir seine Geschichte zu offenbaren. Einer der wichtigsten Dinge, die du finden wirst in diesem verborgenen Ort, ist die Geschichte Gottes. Es gibt eine Geschichte Gottes, die entfaltet wird in der Erde. Und es gibt eine Geschichte, die entfaltet wird in Amerika, in Kalifornien. Eine Geschichte, die sich entfaltet in dieser Stadt von Redding, in Bildung, in Entertainment und so weiter, die passiert. Und es ist in dieser Geschichte, der Prophet kommt zu Jehub und er beginnt Jehub zu sagen, was er tun wird in der Nation. Und in diesem Moment regiert Isabel und im Moment sind ungerechte Könige, die herrschen. Aber all das wird sich verändern. All das wird sich verändern. Es ist einer der traurigen Dinge für mich, wenn ich Menschen begegne, Gläubige begegne, die die Geschichte Gottes nicht kennen, die nicht wissen, was passiert. Sie sind verwirrt oder verloren, wenn es dazu kommt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Buch oder einen Film angeschaut habt, wo ihr einfach verloren wart. Ich bin in Australien gewesen vor 2 Jahren mit Derek, einem Freund, und wir sind da angekommen und wir hatten einfach Jetlag und es war 4, wir sind zu unserem Hotel gekommen um 5 und ich wusste, ich muss aufbleiben bis 9 Uhr. Wenn ich nicht aufbleibe bis um 9, dann wird alles durcheinander kommen. Ich muss aufbleiben. Also Derek und ich sagen, wir bleiben auf bis 9. Also wir sind im Hotel und sagen, lass uns Fernsehen. Also wir machen den Fernseher an und da sind 4, 5 Kanäle und ich komme zu einem dieser Filmekanäle und ein Harry Potter Film läuft. Ich habe Harry Potter noch nie gesehen, nicht aus Überzeugung, das ist einfach nur, weil es mich nie wirklich interessiert hat. Und da ist dieser Harry Potter Film, der läuft. Und der einzige Film, der läuft im Moment. Wir haben den beide noch nicht gesehen und wir haben uns entschieden, wir gucken den an. Und was ich nicht wusste, ist, dass es 8 Harry Potter Filme gibt. Und das sind alle eine Geschichte. Und wir haben angefangen am Film Nummer 8. Also wir haben das eingeschaltet und es ist der 8. Teil dieser Geschichte. Und mein Kopf ist so ein bisschen vernebelt, ich bin müde und wir haben das angemacht und das angeguckt und habe es nicht verstanden. Für 10 Minuten hatte ich keine Ahnung, worüber die reden. Die haben Orte benannt und Menschen und so weiter und ich dachte, Derek, weißt du, worüber die sprechen? Er sagte, nein. Und ich sagte, warum hat der Typ keine Nase? Hat er seine Nase verloren im 4. Teil oder was passiert hier? Ich bin so verloren. Ich habe das 10 Minuten angeschaut und konnte das nicht mehr weiter angucken. Ich war so verloren, ich konnte es nicht mehr angucken, wir haben das abgeschaltet. Und das ist, was passiert, was mein Herz bricht, wenn ich mit Christen spreche. Die haben keine Ahnung über die Geschichte, die passiert in unserer Stadt. Keine Ahnung, was Gott tun möchte in der Erde. Das ist, wenn du wirklich im inneren Raum bist, ist es schwierig, depressiv zu sein. Es ist wirklich schwierig, entmutigt und hoffnungslos zu sein in diesem inneren Raum. Denn es ist an diesem inneren Raum, wo der Herr anfängt, dir zu erzählen, was er tun möchte. Ich werde mich selbst hier ein bisschen in Verlegenheit bringen für eine Minute, aber als ich aufgewachsen bin, mein Papa, der hier ist irgendwo, Happy Vatertag, Papa, also mein Papa und ich, wir haben WWE immer angeschaut, also Wrestling, und wir sind zu einem paar Live-Kämpfen gegangen und ich kann euch sagen, das sind sicher eine meiner besten Erinnerungen an meine Kindheit und diese Wrestling-Kämpfe, die waren einfach wirklich, wirklich gut. Also ich bin ein Kind und wenn du Wrestling anguckst, es ist dasselbe jedes Mal. Also du hast diesen Kämpfer, ich könnte euch wirklich Geschichten erzählen. Also du hast Hulk Hogan oder irgend so einen Wrestling-Star, dein Lieblingstyp ist halt im Kampf und dann beginnt er, dann wird er zusammengeschlagen und es kommt der Punkt, wo es so aussieht, als wären die draußen und der andere ist fröhlich und glücklich und feiert und alle buhen ihn aus und sagen, wie kann mein Lieblingskämpfer, wie kann das passieren? Und auf einmal, der auf der Matte liegt und wie tot aussah, beginnt sich zu bewegen und sagt, das wird gut. Und er steht auf ein Knie und der andere dreht sich um und ist schockiert und er steht auf und dann gewinnt der Gute. Jedes Mal. Also du weißt, Du weißt. Oh, er ist tot. Nein, nein, nein. Das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Warte, 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 warte. Oh ja, guck, er bewegt sich. Er bewegt sich wieder. Er steht auf und es geht weiter. Das ist was, wie es ist. Weißt du, warum es schwierig ist, entmutigt zu sein in diesem inneren Raum? Denn wenn wir über den Staat, über eine Nation schauen, kann es depressiv aussehen, entmutigend. Es kann sich hoffnungslos anfühlen. Isabel regiert. Ungerechte Könige sind herrschen. Aber wenn ich mich an diesen inneren Ohrraum zurückziehe, da ist Gott und sagt, das werde ich tun. Und er beginnt sich zu bewegen. Und das ist der beste Teil. Jeder denkt, dieser Typ da, er glaubt, er hat gewonnen. Aber er weiß nicht. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Das ist die Mitte der Geschichte. Und es beginnt jetzt richtig gut zu werden. Und das ist, was ich das Gefühl habe. Wir beten nicht, was wir sehen, sondern wir beten, was er uns sagt. Wir operieren nicht da heraus, was wir in den Nachrichten sehen, sondern was er mir gesagt hat in diesem inneren Raum. Denn er hat mir gesagt im inneren Raum, ich werde anfangen, das Haus Ahabs zu stürzen, Isabel zu entmachten, die Gerechtigkeit wieder aufzubauen. Und es spielt keine Rolle. Ja, das ist, was ich weiß. Und es spielt keine Rolle, ob mein Lieblingswrestler unten liegt. Im Moment. Ich weiß, was passieren wird. Es ist in diesem inneren Raum des Gebetes, wo der Herr anfängt, dir zu offenbaren, seine Geschichte. Das ist, was passierte. Ich bin in diesen inneren Raum gekommen und er hat angefangen, zu mir zu sprechen, was er tun möchte in den Nationen, in den Generationen. Er hat angefangen, darüber zu sprechen zu mir. Und es hat keine Rolle gespielt, was ich gesehen habe mit meinen Augen, denn ich wusste, was er mir gesagt hat in diesem verborgenen Ort, als ich mich abgesondert habe. Ich wusste die Salbung, die auf mein Leben kam, und ich wusste, was er zu mir gesprochen hat. Der andere Teil dieser Geschichte, die anfängt, sich zu offenbaren, ist nicht nur die Welt dort, wo Erweckung passiert, sondern ich weiß, ich kenne meinen Teil darin. Er erzählt uns seine Geschichte und dann beginnt er uns zu offenbaren, was unser Teil in seiner Geschichte ist. Da ist eine Klarheit, die auf unser Leben kommt. Die kommt von diesem inneren Ort. Johannes der Täufer hatte eine Klarheit auf seinem Leben. Als Menschen zu ihm gekommen sind und haben gesagt, wer bist du? Bist du der? Bist du der? Bist du jener? Nein, ich weiß, wer ich bin. Ich bin die Stimme, die ruft in der Wüste, um den Weg vorzubereiten. Da ist eine Klarheit und eine Schärfe auf dem Leben von Johannes dem Täufer, denn er wusste, er kannte nicht nur die Geschichte, dass der Messias kommt, sondern er verstand auch seinen Teil in dieser Geschichte. Und wisst ihr, wo er das bekommen hat? In diesem verborgenen Ort der Wüste. Diese Absonderung in der Wüstenzeit, in der Gebetszeit, als der Herr angefangen hat, ihm zu offenbaren, die Geschichte und seinen Teil in dieser Geschichte. Und so, dass als er zurückkam aus diesem geheimen Ort der Wüste, da gab es keine Verwirrung in seinem Leben. Als Menschen zu ihm gekommen sind und sagten, Johannes der Täufer, wer bist du? Und ich gesagt, oh, ich weiß nicht wirklich. Ich probiere das herauszufinden. Ich habe das Gefühl, ich bin dazu berufen und dazu berufen und das und das. Keine Ahnung. Nein, das gab es nicht für ihn. Das sollte eine Klarheit sein auf deinem Leben, nicht nur dessen, was der Herr in der Welt tut, sondern auch seine Geschichte, die wirklich wunderbar ist. Es gibt vielleicht Momente, wo wir das Gefühl haben, unser Wrestler ist unten, aber ich sage euch, er ist dabei, diese spielenden Nationen zu verändern, Dinge zu verändern. Er kann Dinge an einem Tag tun. Er wird Dinge verändern. Er beginnt, zu uns persönlich zu sprechen über unser Mandat und unsere Berufung und unser Teil in dieser Geschichte. Du bist ein kritischer, wichtiger Teil dessen, was Gott tun möchte. Du bist eine Schlüsselperson dessen, was Gott tun möchte in dieser Stadt, in der Stadt, aus der du bist. Und es ist an diesem Ort, wo wir anfangen, das zu bekommen. Was passieren muss, ist, wenn er anfängt, zu uns zu sprechen. Da ist ein Raum, der heißt, ein Ort, der heißt Glaube. Und wenn du wirklich darin hineintreten möchtest, dass du Städte errettet siehst und Nationen verändert, dann musst du an diesen Ort kommen, der Glaube heißt. In Johannes 15,7, einer meiner Lieblingsstellen, heißt es, Jesus geht vor und zurück, wenn du in mir bleibst und ich bleibe in dir, und Wein und Zweige und all dieses wunderbare Intimitätszeug. Und dann sagt er, in Johannes 15,7, und er sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Dieser Ort des Glaubens, der Glaube genannt wird, das heißt, ich frage und es wird geschehen. Dieser Ort ist zugänglich dadurch, dass wir nahe zu Jesus kommen und er zu uns spricht, sein Wort haben. Wir leben nicht nur vom Brot alleine, sondern von jedem Brot, das aus seinem Munde kommt. Von seinem Mund kommt ein Wort in dein Leben und beginnt in dir zu bleiben. Dieses Wort ist, was dir Zugang gibt zum Glauben. Du musst besessen sein mit einem Wort. Du musst das Wort des Herrn tragen. Ich sage das in jedem Bereich deines Lebens. Wenn ich dich frage, dann solltest du wissen, was ist das Wort des Herrn für dein Leben, für deine Familie, deine Zukunft, Finanzen, deine Stadt, deine Nation, das Wort des Herrn für deine Gemeinde. Diese Bereiche solltest du ein Wort tragen, das er zu dir gesprochen hat. Ich kann dir sagen, was der Herr zu mir gesprochen hat über meine Finanzen. Denn ich hatte eine Begegnung mit ihm in diesem inneren Raum und er hat sich gezeigt und zu mir gesprochen, im Besonderen über Finanzen. Ich kann dir sagen, was Gott sagt über eine Generation, über Sacramento, über meine Kinder, meine Familie. Es ist sein Wort. Und es ist dieses Wort, das zu dir kommt und das dich in Beschlag nimmt. Dieses Wort. Das Wort wird gefunden in diesem inneren Raum. Ich möchte das sagen, oftmals ist das Prophetische, und das ist nicht immer wahr, aber meistens, prophetisch gedient wird von Menschen, dann ist es fast immer eine Bestätigung dessen, was ich gehört habe, in meinem inneren Raum, dass es vom Herrn war. Es ist diese extra Bestätigung, dass das, was ich wusste in meinem Herzen, was der Herr mir gesagt hat, und er kommt und bestätigt dieses Wort. Es ist oftmals nicht total Neues, ich habe darüber noch nie nachgedacht und noch nie gehört, sondern es ist etwas in diesem inneren, geheimen Ort, das spricht er bei dir, zu dir, und du wirst besessen von diesem Wort, und das ist, was du trägst. Ich glaube, dass Gott Spielveränderer freisetzt, das Spiel spielt und er platziert die in diesem Spiel, und das Spiel verändert sich. Wenn du den Sport anguckst, es gibt öfters mal, dass jemand eingewechselt wird und das Spiel verändert sich. Ein Einzelner und das Spiel verändert sich. Und ich glaube, dass Gott Spielveränderer in diesem Moment vorbereitet. Aber ich glaube, dass du dich absondern musst als allererstes an diesem inneren Ort, wo du die Salbung empfängst und das Wort, das du brauchst, und dass der Herr dich senden wird von diesem Ort in Situationen hinein, und das Spiel wird sich verändern. Das ist, was ich glaube. Aber es braucht es, dass du deine Hand hebst. Und so einfach, wie das sich anhört, und so einfach, wie das ist, es ist dieses, ich hebe meine Hand und ich sondere mich ab an diesen inneren Ort des Gebetes. Einer der Dinge, wir sind schon sehr viel in diesen Erweckungskreisen unterwegs. Und einer der Dinge, die, ich glaube, die passiert ist, ist, dass wir sehr begeistert werden über Erweckung, aber nicht immer sehr strategisch. Oder wir sind sehr begeistert über dieses Konzept davon, die Welt zu verändern, aber nicht sehr strategisch. Wir sind sehr begeistert darüber, über die Berufung auf meinem Leben, aber nicht begeistert. Mein Sohn, der 8 Jahre alt ist, ist wahrscheinlich der wetteifernste Typ, den ich je getroffen habe. Alles. Er heißt Lake. Wir haben ihn nach John G. Lake benannt. Mein Sohn Lake ist wahrscheinlich der wetteiferndste Typ, den ich je getroffen habe. Alles ist ein Wettbewerb. Ich muss ihm immer wieder sagen, hey, schraub zurück. Es gibt einen Gewinner und einen Verlierer. Für alles. Wir tun etwas mit unserer Familie, zum Beispiel wir sitzen zum Abendessen zusammen und unterhalten uns über unseren Tag und wir machen so Dinge wie, wir sagen zum Beispiel, erzähl uns deinen Tag in einer Minute und wir haben eine kleine Zeit, eine kleine Stoppuhr und dann fragen wir eine Frage über das, was gerade gesagt wurde. Und mein Sohn sieht es als Wettbewerb. Und er fliegt durch dieses Ding durch und sagt, 30 Sekunden, ja, 30 Sekunden. Und ich sage, Sohn, das ist kein Wettbewerb, wir wollen einfach nur von deinem Tag hören. Und dann seine Schwester und sie nimmt die ganze Minute und er sagt, ich habe dich geschlagen mit 30 Sekunden.
Und ich sage,
ich sage, Lake, das ist kein Wettbewerb, Freund. Seine Lehrer haben uns hingesetzt und haben gesagt, Lake macht, ist wirklich wunderbar, aber das Problem ist, dass er immer versucht, der Erste zu sein, der fertig ist. Und manchmal sind die Antworten nicht unbedingt alle richtig. Ich habe ihn mal abgeholt. Er ist 8, abgeholt von der Schule und er hatte einen Mathe-Test. Und ich sagte, hey, wie war dein Mathe-Test? Und er sagte, ich war der Erste, der fertig war. Und ich habe gesagt, hast du die Antworten richtig gehabt? Und er sagt, ich weiß nicht, aber ich war der Erste, der fertig war. Das Traurige ist, dass ein Teil in mir war wirklich stolz auf ihn. Wenn du es wenigstens nicht richtig haben kannst, sei der Erste, der fertig ist. Vor 2 Jahren habe ich Kniffe gefunden. In meinem Haus. Und ich habe gedacht, Kniffel, ich habe schon seit Ewigkeiten kein Kniffel mehr gespielt. Also, come on, Kinder. Wir spielen Kniffel jeden Abend, Kniffel. Also, sie kennen Kniffel nicht und ich versuche das ihnen beizubringen. Und da gibt es eine Strategie zu Kniffel. Du kannst nicht nur einfach würfeln, sondern du musst herausfinden, was du tun willst und so weiter. Also, ich versuche es ihnen beizubringen. Und mein Sohn findet heraus, dass es da etwas gibt, das nennt sich Kniffel. Also, das die höchste Punktzahl, die du haben kannst. Und jedes Mal, als ich zu ihm kam, habe ich gesagt, wofür möchtest du zu würfeln? Und er sagt, Kniffel. Und ich sage, okay, hör zu, Sohn. Du kannst nicht jedes Mal Kniffel haben. Also du kannst nicht jedes Mal die höchste Punktzahl haben. Und ich versuche ihn zu mentoren in Kniffel. Das ist, wie du es tust. Du möchtest das machen und das ausfüllt und so weiter. Und er hört zu und sagt, ja, okay. Wofür möchtest du würfeln? Kniffel. Also jedes Mal Kniffel. Jedes Mal Kniffel, Kniffel. Er hat jedes Spiel verloren. Er hat nicht ein Spiel gewonnen, denn jedes Mal Kniffel, 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 Kniffel. Und das ist, warum ich euch die Kniffelgeschichte erzähle. Ich habe das Gefühl in der Gemeinde manchmal, wir schreien Erweckung, aber wir haben keine Strategien dazu. Wir sind sehr begeistert über dieses Konzept dessen, die Welt zu verändern. Und wir kommen in Treffen zusammen und sagen, Erweckung, Weltveränderer, reservier mir den Platz. Aber es gibt keine Strategie in unserem Leben, die damit verbunden ist. Das Strategischste, was du mit deinem Leben tun kannst, ist, pflanze es in den inneren Raum des Gebets. Das Strategischste, was du tun kannst, ist, deine Hand zu heben und zu sagen, ich will mich absondern in diesen inneren Raum. Es geht nicht darüber, Erweckung zu schreien. Es geht nicht darum, zu schreien, ich bin ein Weltveränderer, sondern dich selbst abzusondern, strategisch, ein strategisches, was du tun kannst mit deinem Leben, dich abzusondern an diesem inneren Ort, bis du ein Wort bekommst und eine Salbung, die dein Leben ganz einnimmt. Unsere Gebete müssen sich bewegen, weg von Halbherzigkeit. Ich weiß, ich muss es beten. Nein, du kannst einen Unterschied sagen von jemandem, der ein Wort betet, der etwas betet, ein Wort, das sein Leben in Beschlag genommen hat oder jemand verglichen dazu, der einfach nur betet damit. Ich möchte hier mit einer wirklich lustigen Geschichte zu Ende kommen. Wir sind umgezogen. Nochmal, diese halbherzigen Gebete, die wir beten. Manchmal beten wir Gebete und wir glauben noch nicht mal. Wir denken, wir müssen das beten, wie Herr, errette unsere Stadt. Aber wir haben nicht wirklich ein Wort dazu. Ich erinnere mich, als ich hier Jugendpastor war in Bethel, hatten wir ein Wort, 15.000. Und ich trage immer noch dieses Wort und gab es an Tom weiter, 15.000 junge Menschen errettet. Das, was der Herr zu uns gesprochen hat. Und ich bin durch diese Flur gelaufen, ein paar Tage, nachdem wir dieses Wort empfangen haben. Und auf der Wand war eine Zeitschrift der Assembly of God. Und da war, hieß es in Fettdruck, 15.000 Studenten, um die Welt zu verändern. Und ich wusste, dass der Herr gesprochen hat zu uns. Und ich habe das genommen, wir haben das gerahmt und haben das aufgehängt und der Herr hat uns hier ein Wort gegeben. Und du kannst den Unterschied feststellen, ob jemand ein Wort hat und betet. Und wir verstehen nicht, dass die Hälfte des Gebetes ist, suche, frage, klopfe. Die andere Hälfte ist, finde, empfange, Tür öffnet sich. Und es ist, wenn du besessen bist von einem Wort, dass du zu diesem zweiten Teil kommst. Als wir nach Sacramento gezogen sind vor einem Jahr, wir sind umgezogen mit unseren Familien, zwei Hunden und einer Katze. Und ich weiß nicht, in welchem Zuhause du aufgewachsen bist, aber ich wurde nicht aufgewachsen in einem Haus mit Haustieren. Das hat einfach nicht gepasst. Aber meine Frau hat das alles verändert. Und seit ich vor 16 Jahren geheiratet bin, hatten wir einen Zoo, wörtlich einen Zoo in meinem Haus. Vögel und Fische und Hamster und Frösche und Katzen und Hunde. Es ist verrückt. Aber wir haben unser alles umgezogen, also unsere zwei Golden Retriever und diese Katze. Die Hunde sind wie Familie, Geschwister und Kinder. Ich verstehe es nicht, aber das ist, wie es ist. Es ist einfach so. Die lieben die Hunde. Und dann haben wir eine Katze und wir mögen die Katze. Lieben die Hunde und mögen die Katze. Wir hassen die Katze nicht, aber wir mögen die Katze. Die liegt einfach nur darum jeden Tag. Also wir ziehen da runter und wir wissen, jeder sagt, ich weiß, du musst eine Katze drinnen halten, mindestens 3 Wochen, wenn du umziehst. Die müssen sich ins Haus gewöhnen und wissen, das ist unser Haus, dass sie den Weg nach Hause wiederfinden. Also wir machen das. Und wir hatten einen Freund aus Südafrika hier. Ich möchte die Südafrikaner nicht beschuldigen, aber die Freundin hat uns erzählt, in Südafrika schmieren wir Butter auf die Pfoten der Katze und dann schlecken sie das Butter ab und dann nehmen sie den Geschmack des Hauses schneller auf. Und ich sage, das ist das Blödeste, was ich je gehört habe in meinem Leben. Ich glaube wirklich nicht, ob ich etwas Blöderes noch mal gehört habe, als eine Katze mit Butter einzuschmieren. Es tut mir leid, wenn du Südafrikaner bist, aber das ist wirklich blöd. Ich werde sicher nicht Butter auf meine Katze schmieren. Also, wir behalten. Es ist eine komplett schwarze Katze und sein Name ist Rusko. Und wir behalten ihn drin für 3 Wochen und am Ende der 3 Wochen lasse ich ihn raus. Und er geht ein bisschen raus in die Sonne, kommt wieder zurück und legt sich auf die Couch. Nach circa 4 Wochen, ich gehe am Morgen, er geht raus, ich komme am Abend zurück und er ist nicht zu Hause. Und meine Frau sagt, hast du Rusko gesehen? Ich sagte, nein, er ist nicht da. Nächster Tag, Rusko ist weg. Und meine Frau sagt, wo ist Rusko? Und ich sage, ich weiß es nicht. Und die Kinder sind gerade umgezogen, die sagen, oh, ist traurig, wo ist Rusko? Und ich bin Pastor und wir sagen, come on, Kinder, lass uns beten. Herr, bring Rusko zurück. Okay, Kinder, geht spielen. Und Rusko kommt nicht nach Hause und wir fahren an zu suchen. Ich fahre alle Straßen ab, wir rufen die Auffangstation an und wir können Rusko nicht finden. Und ich weiß nicht, ob er jemals eine Katze verloren hat, aber jedes Mal, wenn ihr das hast, dann habt ihr die verrücktesten Katzengeschichten, die jemand euch erzählt. Wie jemand sagt, ich bin von New York nach Denver gezogen und die Katze ist 3 Monate später wieder aufgetaucht an unserer Eingangstür und so weiter. Die haben die geschichtlichsten, verrücktesten Geschichten. Meine Katze hat uns in den Nationen gefunden, Geschichte. Und ich sagte, Rusko kommt nach Hause, sorgt euch nicht, Kinder. Und wir haben gebetet und er wird kommen, richtig? Also 8 Tage vergehen. Ich fahre nach Hause von der Arbeit und ich komme da und Rusko sitzt in der Einfahrt unseres Nachbarn. Ich renne rüber, hole Rusko, renne nach drinnen und sage, Kinder, Rusko, komm nach Hause. Ich habe euch gesagt. Es ist einer dieser, Jesus hat unsere Gebete erhört und alle sind nach unten gekommen und sagen, ja, Rasko, und die Hunde kommen und Rasko fängt an, die Hunde anzufauchen. Und meine Frau guckt mich an und sagt, woher wissen wir, dass es Rasko ist? Ich sagte, wie meinst du das? Das ist eine komplett schwarze Katze und die ist in der Nähe von unserem Haus gesessen. Ich habe wahrscheinlich Rasko noch nie richtig angeguckt und ihn studiert, aber es ist eine komplett schwarze Katze. In etwa gleiche Größe, also das wird Rasko sein. Und ich sage, okay. Also er haut ab, er faucht und versteckt sich im Bad. Und ich sage, oh, Kinder, er war sehr, sehr lange draußen. Er braucht einfach ein bisschen Essen und Trinken, also füttert ihn und so weiter. Und meine Frau sagt, bist du sicher, das ist Rasko? Und ich sagte, ja, ich bin sicher, aber weißt du was, ich habe alle unsere Nachbarn schon getroffen, außer diesen einen hier nebendran. Ich werde darüber gehen und ich komme nach draußen, der Nachbar fährt gerade hin und ich sagte, hey, ich bin Benning, wir sind gerade eingezogen und so weiter. Und ich sage, hey, du hast nicht eine Katze? Und er sagt, ja, eine komplett schwarze Katze. Ich sagte, oh, vielleicht habe ich bin ich zu deinem Haus gekommen, habe deine Katze genommen, habe sie in mein Haus gesetzt und meinen Kindern gesagt, das ist unsere Katze, die vor 8 Tagen verschwunden ist und unsere Kinder sind vielleicht jetzt im Haus mit deiner Katze und denken, es ist unsere. Und er guckt mich an. Lea? Lea ist ein Girl? Es ist ein Mädchen? Ja, ja, es ist in unserem Haus. Und ich gehe rein und sage, Kinder, verarscht, ist leider nicht Rasko. Jesus hat euer Gebet nicht erhört. Und meine Frau hält die Katze und ich sage, ah, sie hat diesen etwas komischen Gesichtsausdruck und ich sage, CJ, das ist die Katze des Nachbarn, also ich nehme die Katze und gebe ihn zurück zu seinem Nachbarn und er ist schon ein bisschen nervös und er nimmt die Katze und die Katze fängt an, über ihn drüber zu klettern und er geht weg. Und meine Frau sagt, Benning, und sie sagt, ich habe ihn gerade eingeschmiert mit Butter überall auf diese Katze. Ich habe gesagt, was? Sie hat gesagt, ich habe Butter über die Katze geschmiert. Überall. Und ich gucke darüber und da war der Butter draußen mit einem Messer. Und ich habe gesagt, es waren 8 Minuten. Es waren wirklich nur 8 Minuten, seit es passiert ist. Und sie sagte, ja, ich habe gedacht, es ist sehr, sehr wichtig, ihn schnell mit Butter einzuschmieren, dass er nicht nochmal abhaut. Ich habe gesagt, Liebling, ich habe gerade diese Katze zu unserem Nachbarn gegeben, voll mit Butter. Sie sagt, ja, ich wollte nichts sagen. Ich habe gedacht, dann denkt er, wir sind verrückt. Das hat wirklich eingeschlagen, Liebling. Das hat es wirklich gebracht. Wir haben nie wieder zu diesem Nachbar gesprochen und seitdem sind die umgezogen. Ehrlich, wir haben nie mehr zu ihm gesprochen. Wenn wir ihn gesehen haben, sind wir schnell rein. Ist das Butter oder was? Ich habe keine Erklärung dafür. Ich habe keine Ahnung, warum Butter auf deiner Katze ist. Ich habe meinen Kindern gesagt, Kinder, die Kojoten haben Rasko genommen. Es gibt keinen Weg, dass es zurückkommt. Nein, das ist eine liebende Familie hat ihn genommen. Ja, vielleicht eine Familie von Kojoten. Rasko ist weg. Das ist meine Rasko-Geschichte. Ich bin hier nur einmal im Jahr. Und das ist was. Das ist, was ich möchte aus dieser Rasko-Geschichte, was ihr herausbekommt. Es gibt Gebete, die wir eigentlich nicht wirklich glauben. Ich nenne sie Bring Rasko Heim-Gebete. Wir wissen, dass wir sie beten müssen. Wir wissen, dass es das ist, was wir tun sollen, uns zusammenbringen und zu beten, Herr, bring Rasko nach Hause. Aber da ist keine tiefe Überzeugung in unserem Herzen. Das sind Bring Rasko nach Hause Gebete. Wenn wir Städte errettet werden sehen möchten, dann müssen wir uns wegbewegen von halbherzigen Gebeten, wie Bring Rasko nach Hause, zu Gebeten, die diesen Raum des Glaubens betreten, denn du hast ein Wort, das dich eingenommen hat, das Gott zu dir gesprochen hat in diesem inneren Raum. Es spielt keine Rolle, was du siehst mit deinen Augen, was passiert. Du weißt, was er dir gesagt hat. Ich weiß, was er mir gesagt hat, und unsere Gebete müssen dahin sich bewegen. Wir müssen aufhören zu beten, Bring Rasko nach Hause. Und wir müssen anfangen, ein Wort von Gott zu bekommen, was uns einnimmt, unser Leben einnimmt, und dass wir eintreten durch Gebet, was er uns gesagt hat. Aber er sagt uns das in diesem inneren Raum. Der Grund, was Städte brauchen, ist für dein Leben, dass es gesalbt wird mit der Gegenwart Gottes. Dein Leben eingeschmiert und durchdrungen mit dem Heiligen Geist, und dass du dieses Wort trägst, dass du weißt, was er sagte, dass du Geschichte kennst, dass du weißt, was dein Teil darin ist. Das ist, was unsere Städte brauchen. Wir brauchen nicht bessere Programme, bessere Strukturen, bessere Methoden. Wir brauchen Menschen, die sich selbst komplett hingeben an diesen inneren Ort des Gebetes, bis ihre Leben gesalbt sind mit diesem Wort Gottes. Und von dort wird er dich senden mit Autorität auf deinem Leben, die du noch nie zuvor hattest. Das ist, wozu er dich beruft hat. Und was dich absondert, ist dieser Ruf, sondern wir sind geschäftigt und so weiter. Es geht nicht um eine Stunde, um 10 Minuten, um 3 Stunden. Es geht um ein Herz, das sagt, Herz, Gott, das ist mein Herz. Ich hebe meine Hand. Lehre mich zu beten. Lehre mich zu beten. Gib mir Gnade, mich abzusondern, sodass ich mich selbst hingeben kann an diesen inneren Ort des Gebetes. Ich möchte, dass ihr aufsteht. Ich möchte einen Moment nehmen und möchte uns bitten, dass wir heute Abend reagieren darauf. Ich glaube, dass Gott Leute beruft, Jonas, Jehus, Esthers. Er beruft Menschen, denn er möchte das Spiel verändern in den Nationen. Er beruft Menschen, denn er möchte die Atmosphäre verändern in Städten. Denn alles wird sich verändern, aber zuerst beruft er Menschen. Das ist, was er tut. Einige von euch haben ein Herz für Hollywood. Gott wird das Spiel in Hollywood verändern. Er wird zuerst Menschen berufen, sie absondern in diesen inneren Raum, sie salben und zu ihm sprechen. Und das ist, wie er funktioniert. Heute Abend, ich weiß nicht richtig, wie wir das machen, aber das ist, was ich möchte, dass ihr tut. Wenn es in deinem Herzen ist und du sagen möchtest, heute Abend möchte ich meine Hand halten und sagen, ich möchte mich hingeben an diesen inneren Ort des Gebetes, dass Gott eine Gnade freisetzt heute Abend, um das zu tun. Und ich glaube, dass es Gnade braucht, um das zu tun. In der Mitte der Geschäftigkeit, der Ablenkungen, braucht es Gnade des Herrn, um das tun zu können. Aber er wird dich lehren, wie du beten sollst, wenn du ihn bittest. Wenn du sagst, Jesus, lehre mich zu beten. Einer der Dinge, die die Jünger gesagt haben, ist, Jesus, lehre uns zu beten wie du. Lies das Buch Lukas. Er hat sich immer wieder abgegrenzt, immer wieder mit dem Vater zu sein. Sie sind morgens aufgewacht und haben gesagt, wo ist Jesus? Er hat sich abgegrenzt an diesen inneren Ort des Gebetes. Sie sind die ganze Nacht waren die unterwegs und er hat sich immer wieder abgesetzt. Wenn es in deinem Herzen ist heute Abend und du sagen möchtest, ich möchte meine Hand hochhalten, ich möchte hier reagieren darauf, dann komm nach vorne, knie hin, geh in den Flur. Ich möchte, dass wir uns zusammentun. Und ich werde Gott bitten, dass er eine Gnade freisetzt, auf unser Leben zu beten. Was auch immer das Ding, das kam, als Lou hier war, ich möchte bitten, dass Gott dieselbe Gnade freisetzt, die unser Herz einnimmt mit Gebet. Dass wir strategisch uns selbst setzen an diesen inneren Ort des Gebetes. Dass wir uns strategisch da pflanzen an diesem verborgenen Ort. Ich möchte, dass ihr nach vorne kommt und wir präsentieren uns selbst hier heute Abend, Gott. Wir bitten dich an diesem Ort, dass du eine Gnade freisetzt, auf unser Leben zu beten. Ja, wir halten unsere Hände nach oben und verstehen, dass du uns berufst. Du kommst und sagst, ich habe eine Botschaft für dich, eine Salbung für dein Leben. Ich möchte dir sagen, Gott ist hier heute Abend und er sagt, was der Prophet sagte, ich habe eine Botschaft für dich. Da ist etwas, was ich zu dir sprechen möchte, etwas, was ich dir offenbaren möchte. Da ist eine Salbung des Heiligen Geistes, die ich auf dich ausgießen möchte über dein Leben. Da ist eine Autorität, die ich auf deinen Kopf legen möchte als König. Aber was erforderlich ist, ist, dass wir uns absondern, dass wir die sind, die unsere Hände nach oben halten. So, Herr, wir kommen heute Abend und wir sagen, Gott, wir möchten die sein, die unsere Hand hochheben. Wir möchten nicht nur berufen sein, sondern erwählt. Herr, ich bete, dass du Gnade auf unser Leben legst, zu beten. Und ich bin überzeugt, dass Leute in diesem Raum sind, nicht nur in Reading, sondern die Nationen der Erde wird Gott verändern. Denn du hast dich entschieden, dich selbst abzusondern an diesem inneren Ort.